Frequenz Freiheit, der Podcast der AfD.
Das politische Klima in Deutschland wird zusehends rauer. Vergiftet von jahrelanger Hetze gegen die AfD durch linksgrüne Politiker und ihre Meinungsprotokollanten bei den etablierten Medien. Spürbar wird das auch auf Veranstaltungen wie hier in Hannover mit unserem Europaabgeordneten Maximilian Krah, festgehalten vom Online-Portal Wendezeit Hannover. Der Störer wurde in diesem Fall entschlossen hinauskomplimentiert, Krah reagierte gelassen.
Oh, danke an die Männer im Raum. Genau so geht man damit um und wir werden es lernen müssen, das Land wird härter.
Aktuell gibt es aber weitaus ernstere Angriffe. Dr. Alice Weidel musste am vergangenen Wochenende von zu Hause evakuiert werden, weil es Hinweise auf einen geplanten Anschlag gegen sie gab. Und Tino Chrupalla musste auf einer Wahlkampfveranstaltung im bayerischen Ingolstadt ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil er plötzlich unter starken Schmerzen und Übelkeit litt. Er ist offenbar von Unbekannten mit einer Nadel attackiert worden. Der Fall wurde von den Medien äußerst zurückhaltend aufgegriffen. Dabei ermitteln längst Staatsanwaltschaft und Polizei. Fast noch erschreckender als diese Tat ist die Reaktion einiger Zeitgenossen. Thürings linker Ministerpräsident Bodo Ramelow postete im Internet eine sogenannte Opferrolle. Der ehemalige ARD-Moderator Jörg Kachelmann äußerte sich in einem Beitrag so.
Korrekt. Die Forderungen nach einer Anteilnahme am Schicksal von Herrn Chrupalla sind abseitig. Ich bin bereit, Straftaten generell zu verurteilen. Darüber hinaus muss ich aber festhalten, dass das Land ethisch und gesellschaftlich gewonnen hätte, wäre er nicht geboren worden.
Und Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann, der die Sicherheit auf der Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt eigentlich hätte gewährleisten müssen, höhnte:
Es sei erschreckend, wie infam und hinterfotzig die AfD im Landtagswahlkampf versucht, aus den Vorfällen bei ihrer eigenen Klientel Kapital zu schlagen.
Seine CSU versammelte sich lieber gemeinsam mit der Linkspartei auf der anderen Straßenseite zu einer Gegenkundgebung. Man muss wirklich um Fassung ringen. Während immer mehr Bürger erkennen, dass wir die einzige Oppositionspartei sind, die sich im Bundes- und Landtagen für ihre Interessen einsetzt, sieht das politische Establishment seine Fälle davonschwimmen. Am kommenden Sonntag sind Landtagswahlen in Hessen und Bayern und wir hoffen natürlich, dass sich möglichst viele Wähler auf den Weg in die Wahllokale machen und den Ramelows, Kachel und Hermanns in ihren Elfenbeintürmen zeigen, wie Demokratie geht.
Am Sonntag Donak hält Tor zum Oberbürgermeister.
Der Aufbruch ist mit Händen zu greifen im sachsen-anhaltinischen Bitterfeld-Wolfen. Die Stadt, die auf eine lange Bergbau- und Industriegeschichte zurückblickt, ist heute AfD-Hochburg. Die Menschen, die hier leben, haben schon so manchen Widrigkeiten getrotzt. Der Arbeit in den Chemiekombinaten zu DDR-Zeiten und nach der Wende der Abwicklung einer ganzen Industrie. So etwas schweißt zusammen, macht selbstbewusst. Und es fördert offensichtlich auch den Freiheitsdrang. Denn seit der sogenannten Pandemiezeit sind die Einwohner hier jeden Montag auf der Straße. Bisweilen waren es Tausende, die gemeinsam mit dem AfD-Kreisverband gegen die Zwangsmaßnahmen der Bundes- und Landesregierungen gekämpft haben.
Henning Donak!
Henning Donak!
Oberbürgermeister!
Oberbürgermeister!
Henning Donak!
Am kommenden Sonntag wird hier ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Montagsdemo in dieser Woche stand demnach auch ganz im Zeichen der anstehenden Stichwahl und des Aufbruchs. Flammende Reden, Musik, Sprechchöre und natürlich der wöchentliche Demozug durch die Bitterfelder Innenstadt. Wenn man die vielen Teilnehmer, ältere, jüngere, ganze Familien, so sieht, dann denkt man, es kann gar nichts mehr schiefgehen. Immerhin ist der AfD bereits in der Nachbarstadt der Kuh gelungen. In Ragun-Jesnitz leitet seit dem Sommer Hannes Loth die Amtsgeschäfte, als erster Bürgermeister der AfD in Deutschland. Und nun könnte es gleich nebenan auch den ersten Oberbürgermeister geben.
Leute, lasst euch nicht verarschen von so einem Mist. Wählt die Leute, die die ganze Zeit für euch da waren und nicht die drei Tage vor der Wahl ankommen und um eure Stimme betteln. Seid standhaft, guckt genau hin und wählt am Sonntag Henning Donak.
Unser Kandidat Henning Donak lag schon im ersten Wahlgang deutlich vorn. Er ist gebürtiger Bitterfelder, hat seine Ausbildung damals in der Wolfener Filmfabrik gemacht, arbeitete als Anlagenmechaniker und später als Polizist. Heute ist er Fraktionschef der AfD im Stadtrat. Am Sonntag will er nun den Einzug in die Amtsstuben der Verwaltung schaffen. Er ist kein lauter Kandidat, redet ruhig und besonnen und überzeugt mit seiner Erfahrung, seiner Heimatverbundenheit und seinem Wissen um die Probleme, welche die Menschen hier bewegen. Wir haben ihn am Rande der Veranstaltung zum Gespräch gebeten.
Jammert und klammert an bekloppten Idealen, weil die am Ende... Noch wieder kuscht.
Bei mir ist Henning Dornack, der möchte am kommenden Sonntag Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen werden. Und im ersten Wahlgang sah es ja schon ganz gut aus, oder?
Ja, 33,7% im ersten Wahlgang. Ich hoffe jetzt auf die Stichwahl. Ich hoffe auf viele Wähler, dass viele Wähler gehen, zur Wahl gehen. Und dann werden wir schauen, ob es diesmal klappt.
Wir waren ja heute am Montag bei der großen Demo, die jeden Montag stattfindet, in Bitterfeld auf dem Marktplatz. Und ja, die Stimmung, die war ja wirklich top. Also der Rückhalt, der scheint ja wirklich da zu sein für Sie, oder?
Die Presse schreibt mit Recht über die AfD-Hochburg Bitterfeld. Und so ist es auch. Und so ist auch die Stimmung.
Der Amtsinhaber, der zittert schon so ein bisschen, oder? Der kriegt hier sein Fett weg. Was lief denn jetzt in letzter Zeit so besonders schief, wo die Leute sagen, wir brauchen jetzt hier einen Wechsel im Rathaus?
Ja, was lief besonders schief? Wir arbeiten seit einiger Zeit intensiv im Stadtrat an der Aufklärung von Grundstücksverkäufen aus einer Region, die an die Stadt angrenzt. Die heißt Gotsche. Und dort ist die CDU verstrickt. Und es geht jetzt um die Aufklärung. Und wir wollen schauen, inwieweit da bestimmte Menschen aus der CDU, aus der Stadtpolitik hier verstrickt sind.
Ja, muss man dazu sagen, Sie sind im Stadtrat, Sie sind Fraktionsvorsitzender auch. Genau, Sie sind also Kommunalpolitiker durch und durch. Sie sind jetzt hier nicht plötzlich aufgetaucht. Sie sind eng mit der Stadt verbunden und das hat man heute einfach auch gemerkt bei der Demo, bei der Kundgebung. Und ja, haben Sie denn mit so einem Interesse jetzt gerechnet, was jetzt auch von Seiten der Presse an Sie herangetragen worden ist?
Ja, gerechnet sicher. Es ist aber natürlich auch anstrengend, alle Fragen zu beantworten und auch oft angerufen zu werden.
Vorhin war es Thema gewesen bei der Kundgebung, Briefwahl. Wir haben ja gesehen in Nordhausen, was da so eine plötzliche Briefwahl, Stimmenauszählung bringen kann. Haben Sie da auch so ein bisschen Bange davor, dass da plötzlich Sie überholt werden? Im ersten Wahlgang lagen Sie ja ganz klar vorne.
Ja, bei der Briefwahl liegen wir ja von der AfD traditionell immer etwas hinten. Ich denke, das liegt aber hauptsächlich auch daran, dass viele alte Menschen lange CDU gewählt haben oder SPD gewählt haben und aus diesen Gründen diese Kandidaten wählen und vielleicht auch nicht mehr ganz aktuell am politischen Leben teilnehmen.
Gesetzt den Fall, Sie werden am kommenden Sonntag gewählt. Was sind denn so die Projekte, die Sie als erstes anpacken würden hier im Rathaus in Bitterfeld-Wolfen?
Also das allererste wird es wahrscheinlich nicht sein, aber eins der ersten Projekte ist, ich möchte wirklich nicht mit einem Audi A6 mit Fahrer unterwegs sein. Ich werde bestimmt ein kleineres Dienstauto wählen und selbst fahren.
Das hat ja Ihr Kollege Robert Sesselmann auch gleich als eine der ersten Amtshandlungen erstmal den Dienstwagen abgeschafft. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich wichtiges Signal an die Bürger. Das überzeugt sicherlich den einen oder anderen, vielleicht bei der nächsten Wahl dann auch AfD zu wählen. Wie sehen Sie im Moment so den Trend? Die Umfragen, die sind ja gut. Und Sie sagten ja selber gerade, Bitterfeld-Wolfen ist eine Hochburg. Ist da noch ein bisschen was im Kommen?
Ich denke, es ist durchaus möglich. Ich habe viel Zuspruch. Und vielleicht darf ich noch hinzufügen, das Zweite, was ich sicherlich mache, wenn der Dienstwagen nicht mehr so groß sein soll, ist auf jeden Fall die Mitarbeiter der Stadtverwaltung kennenlernen und mit den Mitarbeitern in der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen, damit die mich kennenlernen und damit ich möglicherweise schneller in das Tagesgeschäft reinfinde.
Es ist ja trotzdem immer hier noch eine Stadt mit einer Größe, wo eigentlich doch jeder jeden kennen könnte. Sie haben ja hier auch Wahlkampf gemacht, ganz ordentlich. Wie war da so die Stimmung gewesen? Wie sind die Leute auf Sie zugekommen? Es gab ja bis vor, sag mal, etwas längerer Zeit immer noch so ein bisschen Berührungsängste. Viele berichten, das gibt es jetzt heute nicht mehr. War es ja auch so?
Also ich kenne die Stadt dadurch, dass ich hier geboren bin, dadurch, dass ich auch beruflich viel tätig war, in verschiedenen Stadtteilen auch gewohnt habe. Und die Resonanz war überaus gut. Das konnte ich besonders spüren, auch als ich selbst geflyert habe. Weil wir leisten uns da keine teuren Unternehmen, sondern wir tun das selbst und kommen damit auch mit den Bürgern ins Gespräch.
Das ist also ein ganz klarer Vorteil bei der ganzen Sache. Ja, wie sieht's aus? Die Familie steht hinter Ihnen, alle sind schon aufgeregt. Wie ist bei Ihnen die Stimmung? Wie ist in der Familie so die Stimmung?
Die Familie steht hinter mir. Ich nehme natürlich zwischendurch auch immer mal kurz Zeit. Aber ansonsten werde ich dort tatkräftig unterstützt.
Sehr schön, vielen Dank. Henning Dornack möchte am kommenden Sonntag Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen werden.
Die Zeichen stehen also auf eine blaue Wende in Bitterfeld. Und je kämpferischer sich die AfD vor Ort gibt, umso verzweifelter die Versuche der etablierten Parteien, den Wechsel im Rathaus zu verhindern. Mit einem grob zusammengeschusterten Bündnis für Demokratie und mit durchschaubaren Manövern wie dem Verteilen von Pfannkuchen im örtlichen Seniorenzentrum oder einem Fest im Rathaushof kurz vor der Wahl. Etwas, das es 7 Jahre lang nicht gab. Die Bürger werden sich davon aber nicht beeindrucken lassen.
Und wählt den Einzelkämpfer ab, der keine Mehrheit mehr im Stadtrat hinter sich hat und der hier verzweifelt allein durch die Innenstädte zieht und den Menschen hinterherrennt mit Äpfeln und Pfannkuchen, versucht auf Stimmenfang zu gehen. Herr Schenk, Sie hatten 7 Jahre Zeit, Ihre Zeit ist abgelaufen. Deswegen sage ich, Schenk abwählen!
Und noch eine Kommunalwahl steht am Sonntag an. Im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald wird ein neuer Landrat gewählt. Insgesamt 3 Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von SPD-Amtsinhaber Stefan Loge, der in den Ruhestand geht. Für die AfD geht Steffen Kautré ins Rennen, zurzeit energiepolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag. Wie stehen die Chancen? Immerhin erzielte die AfD gerade erst im Nachbarlandkreis Oder-Spree einen Nachtungserfolg. Im Mai lag unser Kandidat Rainer Galler im ersten Wahlgang klar vorn, unterlag dann aber in der Stichwahl knapp dem Mitbewerber von der SPD. Über die Widrigkeiten im Wahlkampf und warum es Zeit ist, dass auch in Brandenburg die AfD in die Bürgermeister- und Landratsbüros einzieht, darüber sprechen wir mit der märkischen AfD-Landesvorsitzenden Birgit Bessin.
Endlich mal wieder zu Gast bei der Frequenz Freiheit, dem Podcast der AfD, Birgit Bessin, die Landeschefin aus Brandenburg. Und Birgit Bessin, am kommenden Wochenende könnte es dann vielleicht auch mal in Brandenburg klappen. Der erste AfD-Landrat steht zur Wahl, nämlich in Dahme-Spree. Mit welchem Gefühl gehen Sie rein?
Ja, wir sind natürlich sehr zuversichtlich nach den Wahlen in Thüringen, bei der Landratswahl und bei der Bürgermeisterwahl in Sachsen-Anhalt, dass es jetzt auch mal bei uns in Brandenburg klappt. Wir hatten ja schon vor wenigen Wochen vor den Sommerferien die Landratswahl in Oder-Spree und dort auch ja nur ganz knapp unter der 50%-Hürde mit Rainer Galler abgeschnitten. Jetzt kandidiert Steffen Kautré und wir sind sehr zuversichtlich, es knistert doch schon in der Luft, dass die Leute wirklich einen politischen Wechsel wollen.
Steffen Kautré hat ja seinen Landkreis, ich bin da gerade neulich auf der Radtour am Sonntagmorgen unterwegs gewesen, der hat ja fleißig geklebt.
Ja, der hat fleißig geklebt, wurde auch etliches abgerissen. Aber wir sind natürlich alle in der Partei unermüdlich da, dafür zu sorgen, dass die AfD wieder sichtbar ist und dass das Gesicht von Steffen Kautré vor allem sichtbar ist.
Ich habe gehört, jedes Plakat, was abgerissen wird, kommt 2 neue hin.
Ja, denn irgendwann müssen die Linken ja merken, dass es einfach keinen Sinn macht, ne?
Sie haben schon gerade angesprochen, man ist gerade erst gescheitert, ganz knapp mit einer Wahl. Aber da mussten sich ja dann die 4 Parteien zusammentun, damit sie gegen die AfD überhaupt noch Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich halte das ja demokratisch für sehr gefährlich, wenn man dann, wenn nur noch 4 Parteien zusammen gegen eine Partei aufstehen. Das hat ja mit Demokratie im eigentlichen Sinne die Auswahl unter vielen zu haben. Das hat damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Wir haben ja gerade den Tag der Deutschen Einheit hinter uns und das sollte eigentlich so nicht sein.
Genau, der Tag der Deutschen Einheit ist vielleicht ein gutes Beispiel, um darauf einzugehen, dass ja mit der Wiedervereinigung Deutschlands versucht werden sollte, auch die Gesellschaft nicht zu spalten. Und was wir aktuell oder seit einigen Jahren jetzt schon erleben, von dieser linken Politik, die in Deutschland ja immer mehr zunimmt, diese linksgrüne Politik, die natürlich durch die Corona-Politik und durch ihre ganze Bürgerferne und ihre Arroganz der Macht, sage ich mal so, dem Bürger ans Schienbein tritt und die Gesellschaft massiv spaltet. Denn jeder, der Kritik übt an den politisch Herrschenden, wird ja diffamiert, der wird als Nazi bezeichnet, als Verschwörungstheoretiker. Dabei muss doch Kritik an der Politik erlaubt sein. Und wenn das nicht mehr erlaubt ist, ja, dann frage ich mich, ob wir bereits in einem Unrechtsstaat leben.
Und vor allen Dingen, wenn dann 4 Parteien sich zusammentun müssen, um überhaupt noch eine Chance zu haben gegen eine einzige. Das ist ja auch im demokratischen Sinne auch ungerecht.
Genau, das ist absolut ungerecht. Ich glaube aber nicht, dass die Wähler das genauso strikt verfolgen wie die Parteien selbst. Deswegen bekommen wir ja auch meistens in den Stichwahlen noch mehr Prozente, als wir im ersten Wahlgang hatten. Das ist ein gutes Zeichen, dass die Bürger sich nicht einfach vorschreiben lassen von manchen Politikern und manchen Parteien, was sie zu wählen haben, sondern eine eigene Entscheidung treffen. Und immer mehr Menschen wachen ja auch auf und merken, dass wir uns im Dauerkrisenmodus in Deutschland befinden. Die herrschenden Politiker nicht in der Lage sind, diese Krisen zu lösen oder sie wollen sie einfach nicht lösen. Und deswegen wird es Zeit, dass eine neue Kraft, die AfD, jetzt mal die Möglichkeit bekommt, sich zu beweisen, dass sie sich ranmachen kann und vor allem auch möchte, genau diese Krisen zu lösen.
Ich würde Letzteres vermuten. Ich glaube, sie wollen das gar nicht lösen. Vielen Dank, Birgit Bessin. Toi, toi, toi fürs kommende Wochenende. Birgit Bessin, Landeschefin aus Brandenburg, der AfD-Podcast. Ich bin Tobias Weber.
Was für eine Stimmung. Mitten in Berlin ein Fahnenmeer aus Schwarz-Rot-Gold und weit über 10.000 Menschen, die sich gemeinsam für eine bessere Zukunft einsetzen. Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober hatten gleich mehrere Initiativen zu Demonstrationen in der Hauptstadt aufgerufen. Der Tag der Einheit wurde so zum Protesttag, in dem unter anderem der sofortige Rücktritt der Bundesregierung und bundesweite Referenden gefordert wurden. Der Geist von 1989 war deutlich zu spüren und die Alternative für Deutschland war mit dabei. Wir haben in der Menge Dennis Holoch getroffen, Vorstandsmitglied der Bundes-AfD und Mitglied im Brandenburger Landtag. Mit ihm sprachen wir darüber, wie sich nach 33 Jahren die Gräben zwischen den Bürgern, die längst nicht nur zwischen Ost und West verlaufen, endlich zu schließen beginnen.
Der Tag der Deutschen Einheit, das war natürlich auch ein bestimmendes Thema in dieser Woche. Mit dabei bei der großen Demonstration der AfD im Lustgarten direkt am Berliner Dom. Da war natürlich auch die AfD mit einer Großveranstaltung. Dennis Holoch, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion in Brandenburg und Mitglied des Bundesvorstands der AfD. Das war in erster Linie mal ein Riesenerfolg, weil der Platz am Lustgarten war voll.
Ja, das war eine absolut fantastische Veranstaltung. Wir haben hier mehrere tausend Teilnehmer gehabt. Die Reden waren klasse, die Stimmung war gut. Also man muss ganz ehrlich sagen, besser kann man den Tag der Einheit eigentlich gar nicht feiern oder halt am Tag der Deutschen Einheit für seine Rechte demonstrieren.
Jetzt verrate ich mal eins. Sie sind 33 Jahre alt, so alt wie die Deutsche Einheit. Sie sind allerdings ein paar Monate vorher geboren worden.
Naja, also ich bin vor der Wende geboren, das stimmt. Und ich bin auch als typisches Ossi-Kind, sag ich mal, aufgewachsen. Vater Koch, Mutter Erzieherin, beide aus Ostdeutschland, in Potsdam aufgewachsen. Auch auf dem Gymnasium hatte ich nur ostdeutsche Lehrer. Also man hat schon viel von dem, sag ich mal, ostdeutschen Geist, den man in sich trägt, mitbekommen. Aber selbstverständlich die Geschichte selbst damals, die habe ich nicht live miterlebt. Und das kenne ich nur aus Erzählungen, aus der Familie, von Freunden und Bekannten. Aber das natürlich etwas, was dann entscheidend prägt, auch als ostdeutsche Identität. Und deswegen finde ich das auch gut, dass sowas weitergegeben wird. Meiner Tochter werde ich das auch weitergeben. Und ostdeutsch zu sein, heißt halt eben auch immer noch etwas anders zu sein als westdeutsch.
Der große Unterschied ist, die Ostdeutschen sind Demonstrationen gewohnt. Ihre Eltern haben damals die friedliche Revolution zu Wege gebracht. Jetzt sind die Westdeutschen alle fürchterlich erstaunt, dass es wieder Proteste in Ostdeutschland gibt und zwar wesentlich massiver als im Westen. Das ist ja schon bezeichnend. Ostdeutschland lebt Demokratie.
Ja, richtig. Also die Ostdeutschen sind vor allem sehr sensibel, was staatliche Repression und staatliche Propaganda angeht. Das ist halt ganz normal, weil man halt in einem System groß geworden ist, in dem das Alltag war. Und man möchte sowas natürlich nicht nochmal haben. Deswegen bin ich ganz froh, dass die Ostdeutschen hier Flagge zeigen und immer wieder auf die Straße gehen, für ihre Freiheit demonstrieren. Und wir als AfD machen da natürlich mit. Aber man soll natürlich nicht vergessen, in Westdeutschland ist das ja mittlerweile zum Glück ähnlich gelagert. Also nicht nur, dass die Prozente für die AfD dort steigen, sondern auch dort geht man auf die Straße. Wir haben das bei Corona gesehen. Auch dort ist man mittlerweile sensibel geworden für, sag ich mal, staatliches Unrecht. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr gute demokratische Entwicklung.
Wenn man sich das mal angeguckt hat im Vorfeld oder am Tag oder auch im Nachklapp der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Man hat immer nur aus westdeutscher Sicht berichtet, aber kaum aus ostdeutscher Sicht. In Sachen Demokratie könnten, wie Sie gerade schon gesagt haben, die Westdeutschen ein bisschen was lernen vom Osten.
Ja, so könnte man sagen. Also vor allem sollte man mal lernen, dass man nicht immer über den Osten spricht oder die ostdeutsche Erzählung ein westdeutsches Narrativ ist. So, und das, denke ich, ist halt das größere Problem an der ganzen Geschichte. Die Ostdeutschen selbst sind selbstbewusst und haben natürlich auch keine Lust mehr, sich aus dem Westen diktieren zu lassen, wie ihre Geschichte war, wie sie ihre Geschichte zu interpretieren haben. Und deswegen ist das meiner Meinung nach eines der großen Streitthemen unserer Zeit. Man muss den Ostdeutschen einfach diesen Freiraum selbst einräumen. Und man kann auch mal vom Osten lernen. Warum sollte das nicht funktionieren?
Und vor allen Dingen nicht den Osten vorschreiben, was sie wählen sollen.
Ja, das gilt aber auch genauso für den Westen. Also ich möchte mir, ob ich nur ein Westdeutscher oder Ostdeutscher bin, im Endeffekt bin ich trotzdem 33 Jahre nach der Wende, ich bin Deutscher und kein Ostdeutscher, auch wenn ich, sag ich mal, ein Stück weit dieser Identität in mir trage, möchte ich mir von niemandem vorschreiben lassen, was ich zu wählen habe. Ich will ganz klar AfD, das ist ja bekannt, ich bin auch AfD-Politiker und ich denke, das ist doch die einzige Partei ist, die unser Land wieder in gute Fahrwasser bringt.
Dennis Holoch ist nicht nur AfD-Politiker, sondern er ist auch Mitglied im Bundesvorstand der AfD und parlamentarischer Geschäftsführer im Brandenburgischen Landtag. Frequenzfreiheit. Der Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Das war Frequenzfreiheit, der Podcast der AfD. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und nicht vergessen, am Sonntag wird gewählt. Nutzen Sie Ihre Stimme.